Hallo ihr, da bin ich wieder aus dem Auto mit meiner kleinen Maus nebendran und ich wollte mal ein kleines bisschen erzählen, warum das eigentlich so hakt mit meinem Buch, also warum der Podcast eigentlich heißt Sehnsucht Mama, der Podcast zum Buch, das es noch nicht gibt oder was es so ungefähr zu einem Viertel gibt. Ich komme irgendwie einfach nicht weiter, weil ich tatsächlich einfach nicht zum Schreiben komme. Also ich glaube, es wäre wahrscheinlich sinnvoll, ich weiß nicht, wie andere das machen, die ein Buch schreiben. Aber ich glaube, die setzen sich irgendwann sehr, sehr intensiv da dran, zu Hause oder fahren vielleicht irgendwo, ach, man kann sich das ja so romantisch vorstellen, mieten sich so ein kleines Haus, hier wie bei Tatsächlich Liebe, ne? Fahren in so ein Haus irgendwo ans Meer oder an See und schreiben dann da und sind ganz kreativ und im Flow und genau, tauchen da so ganz tief ein und dann beenden sie das Projekt. Buch. Ja, das ist mir nicht möglich. Ich kann euch ja mal sagen, wie ich bislang geschrieben habe. Nämlich unter der Bettdecke. Tatsächlich. Weil es einfach für mich keine andere Möglichkeit gibt, dadurch, dass ich ja sowas wie alleinerziehend bin. Weil mein Mann ja so krank ist. Und wir einfach keine Fremdbetreuung haben. Oma und Opa wohnen weit weg und so weiter. Und genau, die meisten unserer Freunde sind sowieso auch in NRW. Oder verstreut auch auf Deutschland verteilt oder sogar ins Ausland auch. Damit meine ich nicht Bayern. Entschuldigung. Der kam so. Der musste irgendwie noch kurz raus. Den hatte ich jetzt nicht so im Griff und unter Kontrolle. Jedenfalls, genau, habe ich im Grunde wirklich nur die Möglichkeit dazu zu schreiben, wenn die Kleine schläft. Das tut sie in der Regel auf mir. Und das heißt, ich mache das irgendwie so entweder unter der Bettdecke, dann sehe ich das auch immer nur so halb, oder ich baue mir zum Beispiel, wenn ich sie so rechts im Arm liegen habe, dann baue ich mir auf der linken Seite so einen Kissendeckenturm und dahinter tippe ich dann, damit dieses Handylicht die kleine Maus nicht wach macht. Weil mal kann sie das ganz gut ab und interessiert sie das nicht und manchmal geht es auch eben nicht. Ja, aber so habe ich dann eben wirklich teilweise mit links auf dem Handy, in den Notizen, unter der Bettdecke oder hinter Kissen an meinem Buch geschrieben. Und das geht tatsächlich erstaunlicherweise, weil wenn das so im Kopf rumschwirrt und raus muss und auf, in Anführungsstrichen, Papier gebracht werden, in Worte gefasst werden will, dann geht das irgendwie. Ich habe auch tatsächlich irgendwann mal was möglich. Da bin ich, glaube ich, nachts um zweimal aufgestanden und ich konnte tatsächlich irgendwie ein bisschen was schreiben. Das ging. Aber aufstehen geht halt einfach nicht immer. Ich weiß nicht, ob wir hier von High Need oder so sprechen. Ich habe darüber viel nachgedacht, viel recherchiert, mich auch ausgetauscht mit Leuten, die sich damit auskennen, die gesagt haben, ja, das klingt schon sehr so. Ich weiß das nicht. Ich bin auch nicht wild auf ein Label. Ich weiß das für, also gerade wenn wir über Neurodivergenz sprechen, ist es einfach teilweise so unglaublich wichtig, Diagnosen zu haben. Nicht nur für, ja, also einmal zur Erleichterung, weil man weiß, okay, was ist ja eigentlich los? Und natürlich auch, um Hilfe zu kriegen, ne? So, deswegen das nur einmal so ganz kurz angemerkt. Da sind wir nicht oder noch nicht oder wie auch immer oder nicht mehr oder ich weiß es auch nicht so genau. Irgendwie krieg ich das alles ganz gut noch gehandelt und bin da eben sehr bedürfnisorientiert unterwegs, nach wie vor. Und ja, aber das bedeutet eben relativ wenig Freiraum, Matacheles, ne? Gar kein Freiraum, so für mich. Und deswegen ist es eben ziemlich schwer zu schreiben. Und irgendwie küsst mich auch die Muse gerade nicht so sonderlich. Deswegen habe ich gedacht, nee, es ist, also nun komme ich ja auch vom Radio, das Reden ist mir natürlich auch viel, viel näher. Muss ich auch keine Rechtschreibung haben? Ich bin ja Waldorfschülerin. Nein, das ist gemein. Das ist wirklich gemein allen Waldorfschülern gegenüber. Ich habe es nicht so wahnsinnig, also das klingt jetzt, als wäre ich doof, ne? Aber Kommasetzung und so weiter. Ich bin halt nicht perfektionistisch, das heißt, auch da denke ich immer, mein Gott, wenn man mich versteht, ist es auch eigentlich jetzt wurscht. Ich glaube, es ist nicht so schlimm, wie ich es jetzt gerade darstelle, aber dass ich jetzt super gerne einen Zeitungsartikel schreiben würde, da hätte ich immer Schiss, dass ich mich vertippe. So, und bei einem Buch natürlich auch. Ich weiß, da gucken ja auch noch diverse Leute drüber, aber das mit der Rechtschreibung ist jetzt nicht so meine Leidenschaft, um es vielleicht mal so auszudrücken. Und das habe ich natürlich nie im Radio gehabt. Ich habe immer nur für mich geschrieben und ich habe, wenn ich mir was aufgeschrieben habe, natürlich auch einfach nur ein paar Stichpunkte oder mit den richtig krassen Tippfehlern, weil ich ja wusste, was ich meine. Oder halt eben auch immer nur so, wie ich spreche. Ne? Ich musste das nie ausgefeilt, irgendwie ausgeklügelte Sätze aufschreiben. So. Und deswegen war da immer dieser Wunsch, was heißt immer dieser Wunsch, da ist dann immer mehr dieser Wunsch nach einem Podcast entstanden. Genau. Und da habe ich gedacht, da kann ich ja hier auch über die Themen reden, die dann in dem Buch auftauchen werden oder die ich auch schon geschrieben habe. Zum Teil habe ich ja schon einige Kapitel auch geschrieben. Und die es auch hoffentlich irgendwann mal wirklich alle zusammen gibt als Buch und dass dieses Buch-Baby, dass das irgendwann mal wirklich fertig wird. Aber vielleicht kann ich bis dahin einfach ein bisschen Podcast machen. Ich weiß, dass ein paar Leute auch mal zu mir gesagt haben, oder mach das so Blogbeiträge oder so, aber da bin ich halt wieder beim Schreiben und dieses konzentriert irgendwo sitzen mit Händen und Augen und Konzentration auf einem Punkt zu sein, ist einfach schwierig. Und jetzt so drauf losreden, das fällt mir halt leicht, ne? Das fluppt, das kommt so raus einfach. Genau, das ist so der Stand. Ja, und ich habe in dem Buch, wird es um auch Verluste gehen. Zum einen den Verlust meiner Mama, aber auch zum Beispiel von meiner Oma, weil ich eine unglaublich schöne Begegnung hatte, eine letzte Begegnung, einen Abschied von meiner Oma. Das habe ich auch schon geschrieben. Vielleicht kann ich das ja auch, jetzt wollte ich gerade sagen, vorlesen, aber da müsste ich ja wieder gucken und reden gleichzeitig. Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Aber vielleicht kann ich das auch sonst einfach mal so erzählen. Das sind schon intime Momente und sehr persönliche und auch für mich natürlich emotionale und berührende Momente. Aber die teile ich auch gerne, weil es einfach auch irgendwie schön ist und weil ich auch so ein bisschen das Bedürfnis habe, diesen beiden wunderbaren Frauen auch einen, also meiner Mama und meiner Oma, mütterlicherseits ist das dann, also natürlich Mama, aber die Mama meiner Mama ist das die Oma, den möchte ich am liebsten ein Denkmal bauen. Und natürlich vor allem meiner Mama, weil die das einfach so wunderbar, sie ist so ein wunderbarer Mensch gewesen, so herzlich und so lebenslustig und so lebenshungrig und so neugierig und so liebevoll und humorvoll, unglaublich lustig auch. Und ja, sie hat mich eben ausgestattet mit dem, was mich so sehr durchs Leben trägt, das habe ich ja schon mal gesagt, die bedingungslose Liebe. Und das, oh, ich finde es immer so schade, da ich möchte, dass jeder meine Mama kennt und weiß, was sie für ein toller Mensch war. Und ja, ich glaube, sie würde es auch toll finden. Sie fand es auch immer toll und war auch immer stolz auf das, was ich gemacht habe. Und ja, ob sie das jetzt hier auch gut finden würde, weiß ich natürlich nicht, aber die Hoffnung habe ich natürlich. Ja. Genau, also darüber möchte ich gerne erzählen und natürlich über den Kinderwunsch. Und ich weiß nicht, was am Ende, wer mir jetzt zuhören wird, also wer seid ihr, was möchtet ihr am liebsten hören, wovon mehr, wovon weniger, was nervt, was ist, das fände ich einfach total schön zu wissen. Also vielleicht kann ich ja da irgendwie auch mal eine Umfrage machen oder ihr könnt mir das schreiben oder so, dass ich einfach so ein bisschen weiß, wo lege ich jetzt mal ein bisschen mehr den Schwerpunkt drauf, ne? Dass das hier so ein kleines bisschen Struktur bekommt oder so ein kleines bisschen vielleicht auch eine kleine Themendominanz oder so. Ich denke immer, ich bin vielleicht eher ein bisschen bei der Kinderwunschgeschichte, weil das vielleicht auch für Frauen interessant ist, die gerade in derselben Situation sind. Also ich will jetzt natürlich nicht meinen Job, den ich da als Kinderwunschbegleitung gemacht habe. Ich habe mich selten Beratung nennen, also ich habe mich eigentlich nie Beratung genannt, weil ich das immer schwierig finde. Weil diese Ratschläge, ich tue mich so schwer mit Ratschlägen, also dieser Klassikerspruch, ne? In Ratschlägen steckt eben auch das Wort Schläge und ich empfinde das häufig so. Also ich empfinde das schon, ich finde Ratschläge selten angenehm. Deswegen wollte ich das nie, habe ich mich so nie gesehen und nie so genannt. Also deswegen habe ich mich immer eher als Begleitung gesehen, weil mir immer wichtig war zu gucken, wo steht die Frau gerade, meistens waren es eben Frauen, manchmal auch die Paare, ganz selten Männer alleine, die mit dem Thema sich Hilfe gesucht haben, überwiegend eben wirklich Frauen. Und wo steht die gerade? Ne? Also es gibt ja nun mal einfach Frauen, die haben schon Schwangerschaften hinter sich, manche haben auch Kinder, manche haben ja ganz schlimme Schicksale vielleicht erlebt. Manche versuchen es seit 3 Monaten und merken, aber ich drehe durch, ich halte das nicht aus. Manche versuchen es seit 3 Jahren oder noch länger. Einige versuchen es halt auf natürlichem Weg und starten vielleicht gerade mit Ovulationstests oder sowas. Und andere wiederum sind schon längst tief in der Kinderwunschklinik drin und haben schon IVF oder ICSI hinter sich oder so. Oder manche stehen kurz vor der Adoption oder möchten vielleicht sogar auch gerne adoptieren oder möchten eine Eizellspende machen, eine Samenspende. Da gibt es ja so viele unterschiedliche Punkte, an denen man auf so einer Kinderwunschreise stehen kann. Ne? Oder auch die Frage Abschied vom Kinderwunsch. Ja, jetzt merke ich hier gerade, schwindet die Laune. Mal gucken, wie viel ich noch erzählen kann. Aber da kann ich natürlich, ich liebe dieses Thema nach wie vor. Es ist für mich ein so riesengroßes Herzensthema. Und da rede ich natürlich einfach total gerne drüber. Vielleicht fange ich einfach mal an, oder? Ein bisschen was zu erzählen. Kann man hier eigentlich Pause drücken? Nein, kann man nicht. Ist ja schade. Das wäre natürlich spitzenmäßig. Mein Kinderwunsch fing echt spät an, muss ich sagen. Also ich habe lange, lange gedacht, ich möchte keine Kinder, weil ich einfach, das ist Fluch und Segen, ne? Wenn man eine Mama hat, die das so toll gemacht hat, dann hat man natürlich auch echt, sind da krasse Fußstapfen, ne? In die man so tritt und denkt, boah, kriege ich das jemals so gut hin? Und ich weiß natürlich, manche Dinge kann ich überhaupt nicht, weil meine Mama die konnte, aber ich nicht. Meine Mama hat mir die tollsten Karnevalskostüme genäht und solche Geschichten. Aber dafür habe ich Freundinnen und eine Cousine, die grandios nähen können und die das leidenschaftlich gerne machen und die da bestimmt dann das gerne übernehmen. Ich kann nicht kochen, beziehungsweise ich koche nicht gerne und so. Also ich habe so richtig viele Sachen, wo man denkt, ach, irgendwie wäre das ganz cool, wenn man das als Mutter aber drauf hätte. In meinem Kopf, das sind ja auch alles Glaubenssätze, ne? Dass ich denke, eine Mama sollte natürlich irgendwie zugewandt sein und liebevoll sein und auch humorvoll und Spaß haben und auch spielen und so weiter. Nicht nur, ne? Ich finde auch immer, Kinder sollen ja auch, also die Eltern sind ja nicht die Freunde der Kinder. So, aber dazu mache ich, glaube ich, nochmal eine gesonderte Folge, weil da kann ich auch so ein bisschen fachlich was dazu beitragen aus meinen Weiterbildungen. Ne, aber so alles in allem. Aber eben halt auch das Leben im Griff haben. Sprich, aufräumen und was ärgert dich, mein Schätzchen? Möchtest du mal ein Schlückchen trinken vielleicht? Jo. Natürlich. Und sowas wie kochen und sowas, ne? Und putzen und so weiter. Alles nicht so mein Ding. Also das habe ich nicht so drauf irgendwie, beziehungsweise mache es nicht gerne. Ich esse wahnsinnig gerne, aber das passt nicht so zusammen. Ne? Und das habe ich immer gedacht, das muss man alles können als Mama. Und das kann ich ja nicht so gut und dann bin ich nicht so ordentlich. Ich müsste viel aufgeräumter sein und das bin ich ja auch nicht so. Also dann sollte ich das besser lassen. Aber dann kam irgendwann plötzlich so eine Ambivalenz auch in mir hoch und plötzlich meldete sich da doch so ein bisschen dieser Wunsch irgendwie. Also zum einen, weil ich eine Nichte bekommen habe, die, wo ich so dachte, oh Mann, ey, das ist schon irgendwie echt süß und toll. Und dann hat auch Freundinnen, die mir ganz liebe Worte gesagt haben, was ich für eine Mama sein könnte, dann noch eine E-Mail von einer Freundin, die gesagt hat, du bist eine Mama, mit der kann man Kakao trinken, mit der kann man sich gut wieder vertragen, mit der kann man kuscheln, mit der kann man Quatsch machen. Und ich habe plötzlich so, durch diese Worte von meiner Freundin habe ich so gemerkt, oh, habe ich mich plötzlich gesehen als Mutter. Und habe gedacht, stimmt, so eine Mutter, das bin ich, das kann ich. Ich kann voll da sein und ich kann ganz viel geben und ganz viel halten und so. Und dann habe ich gedacht, ja, oder vielleicht kann ich das ja doch. Und dann wuchs so langsam der Wunsch. Vor allem aber auch ein bisschen war da eine Trotzreaktion mit dabei, weil ich hatte von Ärzten gesagt bekommen, ich möge doch bitte jetzt nicht schwanger werden, weil ich 2015 war das eine Schilddrüsenkrebsdiagnose bekommen habe und dann habe ich halt eine OP gehabt, wo mir die Schilddrüse komplett entfernt wurde und dann bin ich halt danach bestrahlt worden. Also das ist so eine Radiojodtherapie, ne? So nennt sich das. Da wird man halt wirklich ja, Radioaktivität hat man im Körper. Da sollte man also besser nicht schwanger werden. So, und das dauert halt auch, bis sie aus dem Körper raus ist. Und dann sagte halt der Arzt zu mir, also das nächste halbe Jahr dürfen sie auf jeden Fall, auf gar keinen Fall schwanger werden. Und dann musste ich das auch noch ein zweites Mal machen, eigentlich auch noch mal ein drittes Mal. Und da soll ich bitte auf gar keinen Fall schwanger werden. Und wenn mir jemand sowas sagt, das ist immer schwierig. Also sobald mich jemand unter Druck setzt oder mich auch nur im Ansatz irgendwie bevormunden will, ganz schwierig. Kann ich nicht haben, sowas. Also wenn zum Beispiel, manche Leute mögen das, wenn die so beim Sport so angetriezt werden und sagen, so, und jetzt nochmal hier und jetzt nochmal da. Und so, denke ich, ja, pass mal auf, mein Freundchen, ich hau dir gleich eine von Lotz. So, das mag ich überhaupt nicht. Und wenn jemand halt sagt, das darfst du überhaupt nicht, dann denke ich, Moment mal, wer entscheidet das denn hier eigentlich? Und das war so ein bisschen mein Gedanke, dass ich so dachte, pff, wenn, dann entscheidet das ja wohl immer noch ich. Also ich hatte jetzt zwar gar keinen akuten Wunsch, Mama zu werden und ein Kind zu bekommen, aber wenn mir einer sagt, ich darf nicht, dann denke ich, oh, Freundchen, wer bist du denn eigentlich, dass du mir das sagst? Ist natürlich nur eine Vorsichtsmaßnahme gewesen. Trotzdem, ne, kommt da diese, passend zum Wort, diese Trotzigkeit von mir hoch. Und dann wuchs das immer mehr, dieser Wunsch. Und dann habe ich mich da sehr, sehr reingehängt. Und dann wurde das immer mehr, immer mehr, immer mehr. Ja. Und dann hat das aber noch eine ganze Weile gedauert, bis ich tatsächlich schwanger geworden bin. Und ja, erzähle ich das jetzt alles schon? Ach, ich weiß es immer nicht, das ist irgendwie so. Weil es ist natürlich, im Grunde könnte das jetzt dann hier eine mehrere Stunden Podcast werden, wenn ich euch das jetzt alles in einem erzähle. Ne? Also ich habe auf jeden Fall, bin ich voll eingestiegen. Ich weiß noch, ich dachte, ach, versuch's es mal irgendwie locker anzugehen und entspannt. Und als ich dann spiralenfrei war, ich hatte nämlich die Spirale, vorher, weil ich vorher hatte ich auch die Pille und so weiter, und dann habe ich aber irgendwann ganz krasse Migräne mit Aura bekommen und mit Lähmungserscheinungen und Sprachstörungen und so. Und dann sagte irgendwann eine Kollegin zu mir, weißt du, ne, wenn du Migräne mit Aura hast, dass du die Pille nicht nehmen darfst. Nee, wusste ich nicht. Ganz blöd, also habe ich direkt mal schnell die Pille abgesetzt und die Spirale dann gehabt, die Kupferspirale. Und als die draußen war, habe ich gemerkt, okay, ich fahre voll auf. Ich habe direkt mit Ovulationstests gestartet. Und ich hatte dann aber auch schon NFP gemacht eine ganze Weile, diese natürliche Familienplanung, Sensiplan, also das heißt Temperaturmessen, Cervixschleimbeobachtung, wo man einfach genau rausfindet, wann sind meine fruchtbaren Tage und so, ne? Und ja, ich war schon über 30, bin dann zum Frauenarzt, zu meiner Frauenärztin, und habe gesagt, ich glaube, da sitzt was nicht. Genau, da hatte ich ja noch die Spirale, und da habe ich aber schon mit NFP auch angefangen. Und da habe ich gesagt, ich glaube, da sitzt irgendwas nicht richtig in der Spirale. Ich habe solche Schmerzen und so. Und dann sagte sie, nee, es war ihr Eisprung. Da habe ich das erste Mal meinen Eisprung gemerkt, gefühlt, körperlich. Fühlt ja auch nicht jeder. Aber ich habe meinen Eisprung relativ doll gemerkt. Teilweise hatte ich da stärkere Schmerzen als bei der Menstruation. Ja, und da musste ich erst über 30 werden, ne, um das so zu schnallen, was da gerade in meinem Körper abgeht. Und es war super, also dieses NFP, ich liebe das total. Ich fand das ganz, ganz großartig. Habe das total gerne gemacht, weil ich da überhaupt erstmal meinen Körper richtig kennengelernt habe. So, weil, ne, ich wusste nicht, dass mein Körper in den, also der Zyklus ist ja so, wenn wir von einem Bilderbuchzyklus ausgehen, haben wir 28 Tage, ist natürlich Quatsch. Also alles zwischen 28 und 35 ist völlig die Norm oder sogar noch weniger als 28. Muss man halt immer gucken, ne, wie lang die zweite, die Hochlagenphase dann ist. Also dass man halt die erste Hälfte des Zykluses vorm Eisprung, ist die Temperatur niedriger, dann springt das Ei und dann geht die Temperatur nach oben und hält halt, wenn man schwanger ist, die ganze Zeit weiter an und bleibt dann eben in einer höheren Lage. Und ansonsten fällt sie wieder, wenn oder kurz bevor man seine Tage bekommt. Also das ist jetzt mal so ein grober Überblick, aber vielleicht wisst ihr das sowieso auch alles und denkt, boah, komm mal zum nächsten Thema. Ansonsten, wenn nicht, kann ich darüber gerne auch noch erzählen. Also ich bin keine NFP-Beraterin, aber ich habe so einen richtigen, mein Mann und ich haben so einen richtigen NFP-Kurs gemacht und es hat echt Spaß gemacht. Also meinen Körper da so kennenzulernen, irre. Ich fand das so toll, ganz, ganz spannend. Und ich weiß auch, dass manche Leute gesagt haben, als der Kinderwunsch dann immer länger gedauert hat und ne, wir schon echt eine Weile unterwegs waren auf dieser Reise, dass dann Leute auch gesagt haben, ja, aber dann lass es doch auch mal weg, so dieses Körpertracking und dieses, dieses Beobachten und dieses so, ne? Und weil die immer dachten, ich setze mich damit total unter Druck. Aber mich hat das überhaupt nicht unter Druck gesetzt. Also mich hat das Temperaturmessen gar nicht unter Druck gesetzt. Ich fand das immer super spannend. Für mich war das immer so ein bisschen wie Adventskalender, morgens zu gucken. Und? Was ist hinterm Türchen? Was ist im Päckchen so ungefähr? Was für eine Temperatur habe ich? Ne? Was leistet mein Körper gerade wieder? Was macht er gerade wieder? Was für ein Wunderwerk, dass er das einfach so macht. Ich sage ihm das nicht. Und er macht es einfach. Ne? Irgendwie entwickelt ja, Eizellen und ein Leitfollikel und, oder mehrere, je nachdem, wie es bei euch ist. Und dann springt das Ei. Und dann wartet es darauf, dass es befruchtet werden kann und entscheidet, welche Spermazelle lasse ich rein oder lasse ich diesmal gar keine rein. Die sind alle nicht gut genug oder kam vielleicht keine, nicht zum richtigen Zeitpunkt oder. Und dann wandert diese befruchtete Eizelle, wenn es denn dazu kam, durch den Körper in die Gebärmutter und macht es sich dann im Idealfall da gemütlich. Und wenn alles in Ordnung ist, wächst dann da ein Kind heran. Wow! Was ist das bitte für ein absolutes Wunder? Das ist doch Wahnsinn. Und das macht unser Körper. Das macht der Körper von uns Frauen. Ich will ja jetzt niemanden ausschließen. Aussteigen möchtest du? Okay. Ja. Die kleine Maus hat jetzt langsam echt die Schnauze voll. Ich habe aber auch noch nie so lange geredet, muss man auch mal sagen an der Stelle. Also ich finde, sie macht das wirklich großartig. Du machst das ganz klasse, Spätzchen. Genau, aber das kann ich vielleicht einfach schon mal so sagen. Da habe ich mich sehr mit beschäftigt, das habe ich geliebt, das habe ich total gerne gemacht. Mich persönlich hat es gar nicht unter Druck gesetzt. Ich weiß, dass es aber Frauen unter Druck setzt. Und dann natürlich kann man es dann einfach bleiben lassen. Aber wenn man da Spaß dran hat und neugierig ist und einem das gefällt und gut tut, dann ist es einfach echt total toll. Weil man eben wirklich sehr gut rausfinden kann. Und ich habe halt immer alles gemacht. Ne? Ich habe Zervixschleimbeobachtung, Temperatur und gleichzeitig Ovulationstests. Da muss man ja auch immer genau aufpassen. Ne, bis der Wert im Urin ankommt, ist manchmal das Ei schon gesprungen bei diesen Ovulationstests und so weiter. Und hier und da habe ich dann aber auch, je weiter wir waren, noch mal ein bisschen Zyklusmonitoring gemacht bei der Frauenärztin, also Hormonstatus. Und manchmal habe ich auch einfach einen Ultraschall gemacht, wenn es gepasst hat, eben kurz vorm Eisprung, um zu wissen, ne, ist da was los? Kann da was passieren? Oder manchmal auch nach dem Eisprung, um zu gucken, ist da was gesprungen? So. Und aber das war dann wirklich schon sehr viel später. Ne? Ich sag mal so, die ersten 3 Jahre haben wir, glaube ich, gar nichts gemacht in Richtung Unterstützung. So. Genau. Aber da waren dann halt eben auch schon ein paar Fehlgeburten mit dabei. Ich glaube aber, das mache ich dann wahrscheinlich nochmal ein andermal, über die Fehlgeburten zu sprechen, weil es zum einen mehrere waren, 5 um genau zu sein, und zum anderen ist das, glaube ich, blöd, wenn ich da jetzt dann so mittendrin abbreche, ne? Und die kleine Maus hat ja gerade schon gesagt, sie hat jetzt langsam die Schnauze voll, dann will ich das Fass jetzt nicht aufmachen, und vielleicht ist es da auch besser, eine Triggerwarnung rauszuschicken nochmal vorher. Ich habe das meistens relativ gut verkraftet. Das kann ich vielleicht noch kurz sagen. Also ich fand häufig, ich kann besser mit Gewissheit umgehen, wenn ich Klarheit habe. Und wenn ich dann irgendwann wusste, okay, das ist hier nicht mehr, weil es entweder ein natürlicher Abgang war oder weil ich eine Ausschabung brauchte, dann war das natürlich traurig und schrecklich und so weiter. Ich fand es aber manchmal besser auszuhalten als diese Ungewissheit, dieses Hoffen und Bangen und dieses über Wochen oder manchmal auch Tage, in Anführungsstrichen nur, das geht ja einfach schnell, ne? Wenn man, ich weiß nicht, ob ihr einen positiven Test schon hattet, wenn ihr euch den gewünscht habt, das geht ja innerhalb von Sekunden, wupp, geht die Fantasie mit einem durch und man sieht sich schon und man, also ist auch bei jedem anders, ne? Aber bei mir war das so, dass ich relativ zügig dann auch geguckt habe, oh, wann wird das Kind denn auf die Welt kommen, und wie wäre das denn dann? Und ja, da, dass da einfach Vorfreude ist und dass da schon die Version von mir als Mama plötzlich sehr greifbar wird. So. Und das ist ja immer das, was auch so hart ist. Also fand ich auch bei Fehlgeburten. Zum einen dieser Verlust dieses Kindes, was ich so gerne kennengelernt hätte, was ich so gerne durchs Leben begleitet hätte. Und gleichzeitig eben auch der Verlust von mir als Mama. Ich... ne, ich werde wieder keine Mama sozusagen. Und ja, das ist einfach. Ja, mein Schätzchen. Das ist eben brutal. Genau, aber ich konnte eben, wie gesagt, meistens besser damit klarkommen, wenn ich dann eine Gewissheit hatte. Und ich fand die Zeiten, entweder wenn es so ein Bangen war, hält das jetzt hier oder nicht? Wird das jetzt eine, ist das eine intakte Schwangerschaft oder nicht? Das ist einfach brutal gewesen, teilweise ganz anstrengend auszuhalten. Und gleichzeitig fand ich es zwischendurch öfter mal schwierig. So in diese Monate des Hoffens und dann eben doch wieder nicht. Und um einen herum werden plötzlich aber alle schwanger. Und das ist manchmal gefühlt, aber eben auch nicht nur. Es ist ja zum Teil wirklich so, dass dann um einen herum alle schwanger werden. Zum Teil hatten wir Leute, die sind zum zweiten Mal schwanger geworden. Und bei uns hat es immer noch nicht geklappt. Und jetzt sitzt hier so ein Mäuschen und grinst. Ach Gott, ja, es ist wirklich. Ihr kriegt natürlich jetzt so ein Kuddelmuddel ab, ne? Aus wir hüpfen hier in den Zeiten. Und ich weiß nicht, ob das gut ist, weil ihr einfach wisst, in meinem Fall gab es ein Happy End. Das kann euch natürlich auch ankotzen. Das kann euch vielleicht Mut geben. Ich weiß es ja nicht, an welchem Punkt ihr seid. Oder auch neidisch machen oder so, ne? Und auch darüber möchte ich total gerne sprechen, über die ganzen Gefühle, die mit dem Kinderwunsch einhergehen. Neid und ja, ich kannte zum Beispiel bis zum Kinderwunsch kannte ich Neid gar nicht. Entschuldigung, krass, ich raschel hier gerade mit so einem Mais-Snacks rum. war mir nicht bewusst. Ich kannte Eifersucht, aber Neid kannte ich eigentlich nicht. Also wenn jetzt ein Kollege oder eine Kollegin von mir Harpe Kerkeling interviewt hätte, dann wäre ich auch neidisch gewesen. Dann hätte ich es gekannt. So. Aber ansonsten bin ich nicht so ein neidischer Typ. Aber beim Neid, genau. Aber beim Kinderwunsch habe ich es kennengelernt. Nach Jahren. Ich habe mich ganz lange mitgefreut. Ganz, ganz lange habe ich mich mitgefreut. Irgendwann wurde es schwieriger. So, aber das, genau, das würde ich gerne, da würde ich extra nochmal eine extra Folge eigentlich zu machen, weil da steckt so viel drin, finde ich. Also extra Folge zu Fehlgeburten mache ich wahrscheinlich sowieso mehrere, könnte ich mir vorstellen. Und zu den Gefühlen, die mit dem Kinderwunsch einhergehen. Also, genau. Hallo, Menschen. Ja. Das entschärft es doch irgendwie auch ein bisschen, oder, das Thema?
Nein, 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 nein,
nein. Jetzt haben wir geparkt. Wolltest du doch gerne weiterfahren?
Ja.
Ja, möchtest du selber mal hier hinkommen? So, jetzt nehme ich sie mal kurz auf den Schoß. Komm, dann mache ich mal so ein kleines bisschen zurück. Komm her, mein Spatz. Mhm. Ja, Mäuschen. Genau. Jetzt irgendwas wollte ich aber eigentlich noch an einen Gedanken zu Ende bringen. Weiß ich jetzt gar nicht mehr, was das sein könnte. Was hatte ich da gedacht? Also ich habe erzählt über die Gefühle, die damit einhergehen und mit der Ungewissheit, genau, dass ich damit schwieriger leben konnte und diesem Aushalten, ne? Wenn es dann halt irgendwie, ja, ich meine, man hofft halt jeden Monat, jeden Zyklus hofft man, dass es geklappt hat. Also sage ich jetzt einfach mal so, Mann, ne? Es ist vielleicht auch unterschiedlich und manche Frauen sagen auch bewusst, ich gönne mir jetzt mal ein paar Zyklen Pause, weil mir das gut tut. Ich habe mich damit schwer getan. Ich wollte immer weitermachen, weil ich natürlich auch irgendwann nicht mehr die Jüngste war. Also wir haben angefangen, da war ich glaube ich 36 und da haben mir schon die Frauen erst gesagt, oh, sie sind ja auch nicht mehr die Jüngste so. Und ja, Mama geworden bin ich dann mit 42. Und das hat mich natürlich auch unter Druck gesetzt, gar keine Frage. Also die biologische Uhr, die habe ich nicht nur mal so hier und da ticken gehört, die hat mir quasi permanent einen Schlag in den Nacken gegeben. So, ne? Die hat mir richtig vor den Hinterkopf gedonkt und gesagt, hier, jetzt gib mal Vollgas, Mädchen. Ne? Weil ich wusste ja nicht, mein AMH-Wert, das Anti-Müller-Hormon, weiß nicht, ob euch das was sagt, das ist so ein, naja, etwas umstrittener Wert darüber, wie die Eizellreserven sind. Also es gibt Leute, das ist ein bisschen schwierig, weil der kann zum Beispiel der AMH-Wert, also ich bin keine Ärztin, ne? Informiert euch dann natürlich bitte unbedingt nochmal bei Leuten, die das studiert haben. Aber das, was, ich habe das quasi fast studiert und dieses Thema Kinderwunsch, die haben mich da so reingehängt. Mein Stand ist, dass dieses Anti-Müller-Hormon bei einem Wert sein kann, der relativ gering ist. und sagt, da sind nicht mehr so viele Eizellreserven, dann bleibt er ewig auf so einem Plateau. Noch vielleicht sogar Jahre. Und dann wird er kleiner. Entschuldigung, jetzt muss ich fast aufstoßen. Und dann kann es sein, dass man total hohen und guten Anti-Müller-Hormonwert hat. Und auf einmal rauscht der aber total runter. Also der ist wohl nicht so wahnsinnig aussagekräftig. Nichtsdestotrotz ist es natürlich nicht so prickelnd, wenn der schon sehr, sehr niedrig ist. Dann weiß man, okay, also weiß man bei dem Alter auch, dass einem die Zeit davonläuft, aber wenn man dann auch noch so einen niedrigen Wert hat, läuft die, der Druck wird jetzt nicht unbedingt weniger. Sagen einem natürlich alle, einfach mal entspannt bleiben. Boah, dazu mache ich auch eine extra Folge auf. Ich hasse diese Sätze. Das mache ich aber wirklich, das mache ich nochmal wann anders. Diese ganzen Scheißsätze, Entschuldigung, dass ich das jetzt so sage, aber ich habe jetzt ein bisschen Distanz, deswegen bin ich wahrscheinlich nicht mehr ganz so hochgefahren, aber da sind schon Klopper dabei, ne? Was man sich so anhören darf an guten Ratschlägen. Da haben wir es wieder, Ratschläge, es sind eben Schläge auch und nervt und tut weh und verletzt und die hallen nach im Innern und so. Also dieser AMH war eben auch nicht besonders hoch bei mir und dann, ja, läuft einem halt die Zeit davon und deswegen konnte ich jetzt nicht so lässig sagen, ich warte jetzt noch mal ein paar Monate und mache mal ein Päuschen, sondern ich wollte schon eigentlich wirklich immer weitermachen und es immer versuchen, weil ich immer so dachte, was ist denn, wenn ausgerechnet dieses Ei, was in diesem Zyklus springt, eine Knallerqualität hat und dann wird es nicht befruchtet. Und das wäre jetzt die Chance gewesen. So habe ich immer gedacht. Ja, ist natürlich, macht einen jetzt nicht lässiger, ne? Aber es ist die Realität. So, weil dieses Zeitfenster schließt sich halt nur mal irgendwann ab einem gewissen Alter, ne? Es gibt dann natürlich noch die Möglichkeit von Eizellspende oder Adoption, aber auch bei Adoption schließt sich ja irgendwann das Zeitfenster. Bei Eizellspende relativ wenig, da braucht man halt nur die Ressource Geld auch, ne? Genau. Aber dazu kann ich auch total gerne mal noch ein bisschen was erzählen. Also zum einen, was es da so für Möglichkeiten gibt, das ist natürlich, ich kenne den aktuellen Stand jetzt nicht, ne? Da tut sich so viel und da passiert so wahnsinnig viel medizinisch. Auch weltweit und da bin ich jetzt nicht mehr auf dem aktuellen Stand. Mein Stand ist, glaube ich, von vor ein paar Jahren, als ich halt eben noch gearbeitet habe in der Branche, ne? Als Kinderwunschbegleitung. Und das muss man natürlich auch alles bedenken, was da noch so systemisch dranhängt. Also ja, doch, da habe ich auch recht. Ich könnte euch erzählen jetzt. Ich bin so im Flow jetzt gerade. Ich könnte so viel weiter erzählen. Was mit der Eizellspende zu tun hat, ne? Genau. Also da hat man natürlich noch Möglichkeiten, dass einem die Zeit jetzt nicht so total dramatisch im Nacken sitzt, aber knuspriger wird man ja auch nicht, ne? Also, und man möchte ja auch gerne, solange es irgendwie geht, sein Kind durchs Leben begleiten. Ne? Und je älter man ist, wobei das auch Quatsch ist. Ich habe da mir auch Sachen angehört, wie verantwortungslos das ist, dass ich so spät, in Anführungsstrichen, ich finde das, ne, so spät noch ein Kind in die Welt setze und ob ich mir das gut überlegt habe und das doch, wie schade ist es denn und so weiter. Habe ich auch gedacht, aua. Und zu demjenigen oder derjenigen habe ich dann auch gesagt, also zum einen aua und zum anderen, weißt du, mit wem du hier sprichst? So, also ich habe jetzt nicht mehr die Wahl. Ich bin nun mal so alt, wie ich bin. Da kann ich leider jetzt auch wenig dran ändern. Das Zeiträdchen zurückdrehen geht nicht. Und zum anderen ist meine Mama, die hat mich sehr früh bekommen. Also, was heißt sehr früh? War für das Alter völlig normal oder für die Zeit. Aber du weißt ja nicht, wann du stirbst. So, also, was soll, ne, was soll das? Also, meine Mama hat mich in jungen Jahren bekommen. Und trotzdem habe ich sie relativ früh verloren. Also, es gibt halt diese Garantie ja sowieso nicht. Ja. Ach man, das ist echt ein spannendes Thema. Es ist so, so komplex, so vielschichtig und so individuell, weil jeder oder jede und jedes Paar oder jeder auch alleine, gibt ja auch Solo Mom by Choice oder auch nicht by Choice, aber die ihren Weg finden und ich finde das einfach total gut und wichtig, dass man da genau in sich reinhorcht und eben seinen Weg geht und das kann alles sein, ne? Das kann Adoption sein, das kann Eizellspende sein. Hupen möchtest du? Das kann Hupen sein. Das kann Abschied vom Kinderwunsch heißen. Das kann Patenschaften übernehmen heißen. Es gibt die unterschiedlichsten Wege und die sind einfach so wahnsinnig individuell. Und da ist es natürlich schön, sich tatsächlich dann auch individuell begleiten zu lassen von jemandem, der das beruflich macht, so, ne? Aber das hier ist dann natürlich bei mir so ein Rundumschlag, sage ich jetzt einfach mal so ein, was gibt es alles, was gibt es alles für Wege, was gibt es für Optionen, was gibt es für Möglichkeiten und was kann man dabei vielleicht bedenken, dass man sich da so ein bisschen rein fühlt und denkt und das versucht zu durchdenken und zu durchfühlen, ob man das gut kann. Ne? Stichwort Samenspende, Eizellspende, Adoption, Pflegschaft. Dass man da einfach vorher sich das gut überlegt hat, weil es eben einfach so eine große Verantwortung ist, ein Kind in die Welt zu setzen oder durch die Welt zu begleiten. Und ja, weil das habe ich eben in meiner Arbeit auch gemerkt. Es gibt manchmal auch Frauen, die irgendwann haben die auf der Strecke eigentlich den Wunsch nach dem Kind verloren. Es ging dann vielmehr darum, sich selber und anderen zu beweisen, ich kann aber, ich kann schwanger werden oder ich könnte oder ich kann oder wie auch immer so. Da geht es dann um was ganz anderes und gar nicht mehr ums Kind, ne? Und das war manchmal überraschend für manche Frauen und manchmal war das eine richtige Erleichterung, dass die so festgestellt haben, stimmt, ich darf mich ja auf dem Weg, auf der Strecke immer mal wieder fragen, will ich das eigentlich? Ist das immer noch mein Ziel? Ist es immer noch mein Ziel, Mama zu sein und einen Mama-Alltag zu haben und ein Kind zu begleiten und ein Kind auf die Welt zu bringen oder durchs Leben zu begleiten? Oder ist das eigentlich gar nicht mehr mein Ziel? Sondern ist mein Ziel jetzt eigentlich nur noch in Anführungsstrichen nur noch das Gefühl von wieder in Anführungsstrichen gewinnen? Also mir selber beweisen, den Ärzten beweisen, Freunden beweisen, Kollegen beweisen, was auch immer, dass ich das kann, weil ich mich irgendwie sonst vielleicht als Verlierer fühle oder so. Und dann kommt man natürlich in ganz tiefe Gefilde und macht wirklich so Deep Talk und Tiefseetauchen. Hat eine Kollegin von mir mal gesagt, finde ich einen schönen Begriff, dieses Tiefseetauchen. Warum will ich das oder warum ist mir das wichtig, ne? Und was macht mich aus als Frau? Gehört da zwingend das Mama-Sein mit dazu? Oder ja, oder gibt es da auch andere Wege? Und kann ich mich einfach, habe ich mich da mit genug beschäftigt und jetzt kann ich das auch loslassen? Das kann nämlich auch eine totale Befreiung sein und Erleichterung zu sagen, ja, ich wollte das mal. Und auf diesem Weg, den ich da jetzt gegangen bin, habe ich irgendwann festgestellt, nee, ich kann das nicht mehr, ich möchte das nicht mehr. Oder mir gehen auch die Kräfte aus, weil das einfach anstrengend ist, das auszuhalten. Dieses Ungewisse, dieses Hoffen und Bangen, das ist einfach sehr, sehr anstrengend, das auszuhalten. Ja. Und deswegen darf man sich immer fragen, will ich das eigentlich noch, kann ich das eigentlich noch, habe ich noch die Kraft? Und wollen wir als Paar noch das Gleiche und so. Da tun sich echte, ich möchte nicht sagen Abgründe auf, aber da tun sich tiefe Täler auf. Und in die zu blicken und sich die ganz ehrlich anzugucken und sich diese Fragen ganz ehrlich zu stellen und ganz ehrlich zu beantworten, das ist schon ein harter Tobak. Das ist harter Tobak. Oh oh. Ich habe mal auch so Vorträge dazu gehalten mit meiner Kollegin damals. Und war auch mal in dem Podcast Flexikon, den zwei Kolleginnen von mir machen. Ich glaube, ich soll jetzt echt die Klappe halten. Ne? Da habe ich jedenfalls auch darüber erzählt. Okay. Schätzchen. Ja. Lecker. Jedenfalls habe ich da in dem Podcast auch gesagt, wenn der Schnee schmilzt, sieht man, wo die Scheiße liegt. Das ist von Rudi Assauer, der Satz. Dass man dann einfach, dass sich da eben wirklich richtig krasse Themen auftun beim Kinderwunsch. Da kann man tief in seine eigene Seele blicken und auf seine eigenen Themen. Jetzt wird es so anstrengend, ne? Ja. Okay. Boah, was habe ich lange gelabert? Ich freue mich darüber, weiter zu reden und da immer mehr einzutauchen. Und ich erzähle natürlich auch gerne von mir auch noch. Genau, aber jetzt mache ich einen Punkt. Also, bis bald.